Hallo und willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Erkundung. Wir konzentrieren uns heute auf einen, ja, doch sehr spezifischen Therapieansatz, die mentalisierungsfördernde Verhaltenstherapie. MVT wird sie oft abgekürzt.
Genau.
Ihre Quellen beschreiben Sie ja als eine ziemlich spannende Weiterentwicklung der kognitiven Verhaltenstherapie.
Das stimmt, da steckt einiges drin.
Unsere Mission heute ist es, anhand dieser Unterlagen mal rauszufinden, was genau macht eigentlich jedes dieser 7 MVT-Module so besonders? Welchen neuen, ja, vielleicht unverzichtbaren Blickwinkel auf einen Fall eröffnet es uns?
Mhm.
Was ist das konkrete Entwicklungsziel für den Patienten also? Von wo nach wo soll die Reise gehen? Und warum ist diese Reihenfolge der Module anscheinend so wichtig? Welche besonderen, naja, Knackpunkte ergeben sich vielleicht auch für die Therapeuten?
Ja, gute Fragen.
Genau. Lassen Sie uns da mal eintauchen und diese Struktur gemeinsam entschlüsseln. Okay, aber vielleicht bevor wir uns die einzelnen Stufen, die Module anschauen, was hebt denn die MVT so von der, ich sag mal, klassischen Verhaltenstherapie ab? Was ist da der Kern der Sache?
Ja, das ist eine gute Frage für den Einstieg. Also die MVT, so wie Ihre Quellen das darstellen, die ist schon faszinierend, weil sie eben verschiedene Stränge zusammenführt. Die Wurzeln liegen klar in der Verhaltenstherapie, keine Frage.
Okay.
Aber sie integriert eben ganz explizit auch Erkenntnisse aus der Bindungsforschung. Also Bowlby, Fornagy, das sind da wichtige Namen.
Mhm.
Und sie legt einen viel, viel stärkeren Fokus auf Emotionen. Da ist zum Beispiel Pessos Arbeit mit dem Emotion Tracking sehr inspirierend gewesen.
Emotion Tracking, okay.
Und das ist ganz zentral die Metakognition. Also diese Fähigkeit, über das eigene Denken und Fühlen, aber auch das von anderen nachzudenken.
Verstehe.
Der entscheidende Unterschied zur klassischen VT ist oft wirklich die Priorisierung. Also Emotionen stehen bei der Problemanalyse viel weiter vorne. Die Lerngeschichte wird auch weiter zurückverfolgt, oft bis in die frühe Kindheit.
Ah ja.
Und das betonen Ihre Quellen wirklich immer wieder, der Aufbau einer sicheren therapeutischen Bindung, das ist nicht nur so ein netter Nebeneffekt. Das ist die absolute Grundlage. Die muss vor anderen Zielen stehen.
Das ist also Prio 1.
Absolut. Und das Ganze ist dann eben in 7 klar definierte Module gegossen, die aufeinander aufbauen. Die zeichnen quasi einen Entwicklungsweg nach.
Ein Entwicklungsweg in 7 Schritten, das klingt sehr strukturiert. Fangen wir doch mal mit dem Fundament an. Modul 1, fehlende Bindung. Das Motto dazu: Niemand ist da, ich bin allein. Welchen neuen Aspekt bringt denn dieses Modul ins Spiel und warum sagen die Quellen, er sei unverzichtbar?
Also der neue oder zumindest eben sehr stark betonte Aspekt hier ist diese, ja, radikale Priorisierung. Sichere Bindung in der Therapie ist nicht einfach nur nice to have, mhm, sondern sie ist die absolute Bedingung, die Conditio sine qua non sozusagen, für alles Weitere.
Okay, die Bedingung.
Unverzichtbar ist sie, weil ohne dieses Fundament, also Sicherheit, Vertrauen, tiefgreifende Veränderung kaum möglich ist. Das sehen die Quellen ganz klar so.
Verstehe.
Patienten bringen ja oft unbewusst ihre frühen Beziehungsmuster mit.
Ja, die alten Muster.
Genau, das ist die Übertragung. Alte Muster werden auf den Therapeuten projiziert. Und die Therapeutin, die muss das nicht nur erkennen, sondern aktiv eine, ja, korrigierende, sichere Beziehungserfahrung anbieten.
Korrigierend, okay.
Und das erfordert natürlich einen sehr bewussten Umgang mit den eigenen Gefühlen und Reaktionen, die der Patient auslöst. Also die sogenannte Gegenübertragung.
Also die Gefühle des Therapeuten selbst.
Genau. Die Gefühle und Impulse, die der Patient unbewusst im Therapeuten hervorruft. Das ist ein wichtiger Punkt.
Eine korrigierende Erfahrung anbieten, das klingt schon anspruchsvoll. Was ist denn dann das konkrete Ziel für den Patienten? Von wo nach wo soll er sich da bewegen?
Das Ziel ist klar. Es geht um den Aufbau einer stabilen, tragfähigen, sicheren therapeutischen Beziehung.
Okay.
Die Entwicklung, die man anstrebt, geht weg von diesem anfänglichen Misstrauen. Oder von ständigen Testen der Beziehung, der Grenzen. Oder auch von übermäßiger Anpassung. Das sind ja oft Verhaltensweisen, die direkt aus frühen Bindungserfahrungen kommen.
Ja, kennt man ja.
Hin zu einem Zustand, wo der Patient wirklich wachsende Zuversicht spürt, wo er sich öffnen kann und die Therapie als einen, ja, wirklich sicheren Hafen erlebt. Also von ich bin allein und muss mich schützen zu hier bin ich sicher, hier kann ich mich zeigen.
Und da liegt dann wahrscheinlich auch die Herausforderung für die Therapeutin, nehme ich an. Was ist hier besonders knifflig?
Absolut. Die größte Hürde ist wohl, die eigene emotionale Reaktion, eben diese Gegenübertragung, auf das oft schwer nachvollziehbare, manchmal auch irritierende oder sehr fordernde Bindungsverhalten des Patienten zu erkennen und dann konstruktiv zu nutzen.
Mhm.
Man darf nicht unbewusst in diese Falle tappen und alte, dysfunktionale Muster wiederholen, also etwa genervt auf Klammern reagieren oder sich zurückziehen bei Misstrauen.
Ja, das wäre fatal.
Genau. Die Kunst ist es, sozusagen eine Passform anzubieten, die Sicherheit gibt. Auch wenn das Verhalten des Patienten vielleicht alte Wunden beim Therapeuten berührt. Man muss eben diese verlässliche, verstehende Figur sein, die damals gefehlt hat, damit dieses Urvertrauen wachsen kann.
Okay, also wenn diese sichere Basis gelegt ist, dann erst, so habe ich das verstanden, kann man tiefer graben. Das führt uns zu Modul 2, die dysfunktionale Überlebensregel, auch inneres Arbeitsmodell genannt. Motto: Ich darf mich nicht wehren, behaupten. Was kommt denn hier Neues ans Licht?
Das wirklich Neue hier, oder zumindest der starke Fokus, liegt auf der Konkretisierung, auf dem Explizitmachen dieser oft tief verborgenen, unbewussten Systemregel.
Systemregel.
Ja, stellen Sie sich das wie ein ungeschriebenes Gesetz vor. Eins, das in der Kindheit überlebensnotwendig war, um mit den Bezugspersonen emotional klarzukommen. Ein Beispiel aus Ihren Quellen war etwa: Nur wenn ich immer brav bin und niemals meine Wut zeige, bekomme ich Zuwendung und vermeide Zurückweisung.
Ah ja, verstehe. So eine Wenn-Dann-Regel.
Genau. Und diese Regel leitet sich ab aus den damaligen Bedürfnissen, den Ängsten, auch Persönlichkeitsmerkmalen. Die MWT sieht sie als Kern des Problems, weil sie im Erwachsenenleben halt oft total dysfunktional wird. Sie verursacht dann viele Symptome.
Aber warum ist es denn so unverzichtbar, sich diese alte Regel so genau anzuschauen? Reicht es nicht, einfach neues Verhalten zu üben, wie in der klassischen VT oft?
Naja, es ist unverzichtbar, weil diese Regel wie so ein unsichtbarer Drahtzieher im Hintergrund agiert. Sie steuert genau das Verhalten, das heute die Probleme macht.
Okay.
Wenn die Regel zum Beispiel lautet, ich darf keine Bedürfnisse äußern, dann wird Selbstfürsorge schwierig. Solange die Regel unbewusst bleibt, wirkt sie weiter. Sie muss ans Licht. Man muss sie verstehen, hinterfragen. Erst dann wird Veränderung möglich.
Macht Sinn.
Man kann kein neues Verhalten nachhaltig etablieren, wenn eine unbewusste Regel es quasi verbietet. Das funktioniert nicht.
Und das Ziel ist dann, diese Regel umzuschreiben? Wie sieht da die Entwicklung des Patienten aus? Von wo nach wo geht's da?
Genau darum geht's. Ziel ist, die alte, einengende Überlebensregel durch eine neue, erlaubnisgebende Lebensregel zu ersetzen.
Okay.
Die Entwicklung ist oft ein Prozess, klar. Es fängt damit an, dass der Patient die Regel überhaupt erst erkennt und ihre Auswirkungen versteht.
Mhm.
Dann kommt das oft angstbesetzte Infragestellen. Der nächste wichtige Schritt ist dann das mutige Ausprobieren des Gegenteils. Das ist im Grunde eine Exposition. Eine Konfrontation mit der alten Angst.
Also zum Beispiel mal Nein sagen?
Genau, zum Beispiel mal Nein sagen, obwohl die Regel das verbietet. Und die entscheidende Erfahrung ist dann, die befürchtete Katastrophe, Ablehnung, Verlust, die bleibt aus.
Ah.
Und das ermöglicht es dann, die neue, erlaubende Regel zu verankern. Sowas wie, ich darf meine Bedürfnisse äußern und bleibe trotzdem in Beziehung. Der Weg geht also von unbewusstem Befolgen zu bewusstem Erkennen, hinterfragen und dann zum Erleben von Selbstwirksamkeit durch das Brechen der alten Regel.
Das klingt nach einem echten Kraftakt für den Patienten. Wo liegt hier die besondere Herausforderung für die Therapeutin?
Ja, die Herausforderung ist vielschichtig. Erstens, diese individuelle Regel wirklich präzise zu fassen zu kriegen. Das kann man biografisch machen, durch Analyse der Kindheit oder eher bottom-up, aus den aktuellen Mustern und Ängsten heraus.
Okay.
Zweitens braucht es viel Fingerspitzengefühl und Geduld, den Patienten zu unterstützen, diese tief sitzende Regel anzuzweifeln. Und das löst oft massive Ängste aus, das darf man nicht unterschätzen.
Verstehe.
Und drittens muss die Therapeutin diese Expositionen, also das Ausprobieren des neuen Verhaltens, sicher und kompetent begleiten. Da muss man da sein.
Okay. Nachdem also die Basis, Bindung, steht und die alten Fesseln, die Überlebensregel, sichtbar wurden, kommt Modul 3, Achtsamkeit und Akzeptanz. Motto: Mir ist vieles nicht bewusst. Achtsamkeit, das ist ja ein Begriff, den viele kennen. Was ist hier der spezifische Dreh in der MWVT und warum ist der unverzichtbar?
Ja. Achtsamkeit ist bekannt, stimmt. Der spezifische Dreh hier ist die Einbettung als eine grundlegende Fertigkeit. Eine Fähigkeit, um mit dem Hier und Jetzt besser klarzukommen. Besonders mit Stress und schwierigen Emotionen, die ja in der Therapie unweigerlich hochkommen.
Mhm.
Es geht um diesen Wechsel, den Jon Kabat-Zinn beschrieben hat. Vom getriebenen Tun-Modus, wo man ständig was machen muss, in den beobachtenden Sein-Modus. Also raus aus dem Autopiloten, rein ins bewusste Wahrnehmen dessen, was gerade ist.
Sein-Modus. Okay.
Und unverzichtbar ist das, weil es die Basis schafft, um die emotionalen Turbulenzen, die in anderen Modulen auftauchen, denken Sie ans Emotionstracking gleich, um die überhaupt aushalten zu können. Ohne sofort in alte Muster von Vermeidung oder Überreaktion zu fallen. Es ist quasi das Rüstzeug, um im Sturm präsent zu bleiben.
Das Ziel ist also, insgesamt präsenter zu werden. Wie sieht da die Entwicklung aus?
Ja, genau. Das Ziel ist, die Fähigkeit zu entwickeln, das, was gerade im Moment da ist, Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen, nicht wertend wahrzunehmen. Und anzunehmen. Auch das Unangenehme, das Unabdingbare.
Akzeptanz.
Genau. Akzeptanz ist das Stichwort. Die Entwicklung geht weg von automatischen Reaktionen wie »Oh, das Gefühl ist schlecht, das muss sofort weg« oder »Ich darf das nicht denken« hin zu einer bewussten, akzeptierenden Haltung. Okay, das ist jetzt da. Ich bemerke es, ich lasse es da sein, ohne mich davon mitreißen zu lassen.
Und die therapeutische Herausforderung dabei, das klingt jetzt erstmal vielleicht etwas einfacher als die anderen Module.
Naja, nicht unbedingt. Eine Herausforderung ist sicher, Patienten für eine regelmäßige Praxis zu motivieren. Achtsamkeit ist ja wie ein Muskel, der will trainiert werden.
Stimmt.
Und gerade am Anfang kann es sein, dass durch die erhöhte Aufmerksamkeit auch erstmal mehr schmerzhafte Gefühle bewusst werden. Das kann natürlich abschreckend wirken.
Ja, das glaube ich.
Die Therapeutin muss also den Nutzen für den Gesamtprozess immer wieder verdeutlichen und helfen, am Ball zu bleiben. Das braucht schon auch Beharrlichkeit.
So, und jetzt kommen wir zu etwas, das wirklich nach dem Kern der MWT klingt, finde ich. Modul 4, Emotionstracking. Tiefe emotionale Erfahrung. Motto, niemand sieht, was ich fühle, meinen Schmerz. Was genau erweitert denn dieses Modul am Verständnis? Was ist hier der Clou?
Ja, da sind wir wirklich im Herzstück. Der Clou, und das ist echt ein Gamechanger gegenüber rein kognitiven Ansätzen, ist der Fokus auf die direkte, körperlich spürbare emotionale Erfahrung. Und zwar im Hier und Jetzt der Therapiestunde.
Also nicht nur drüber reden.
Genau. Statt nur über Gefühle zu reden, was ja eher vom Kopf her kommt, top-down, spürt die Therapeutin hier die Emotionen bottom-up. Also von unten, vom Körpergefühl her, während sie entstehen.
Wie geht das?
Man achtet auf kleinste nonverbale Signale. Eine Veränderung im Atem, eine Anspannung im Kiefer, ein flüchtiger Blick. Man spiegelt das Gefühl, ich sehe gerade eine große Traurigkeit in ihren Augen und verbindet es mit dem Auslöser in der Erzählung.
Mhm.
Und ganz zentral ist hier diese Idee von Pesso, das sogenannte Antidot.
Antidot, das hatten Sie vorhin erwähnt. Was ist das?
Das ist die Frage. Was hätte der Patient in der schmerzhaften Ursprungssituation emotional wirklich gebraucht? Ein Gefühl von Schutz, von Bestätigung, gesehen werden, Trost.
Ah, okay. Das, was gefehlt hat.
Genau. Das, was damals gefehlt hat.
Und warum ist dieser direkte emotionale Zugang so unverzichtbar? Reicht es nicht, über die Gefühle zu wissen?
Nein, Wissen reicht oft nicht für tiefgreifende Veränderungen. Ihre Quellen legen das sehr nahe. Erst dieser direkte, oft körperliche Zugang macht die wirkliche, oft abgespaltene emotionale Bedeutung einer Situation oder Erinnerung wieder zugänglich.
Verstehe.
Rein kognitive Gespräche sind da wohl einfach weniger wirksam für die emotionale Verarbeitung. Dieses Modul ermöglicht potenziell korrigierende emotionale Erfahrungen.
Korrigierend?
Ja. Wenn der Therapeut das Antidot findet, es benennt und vielleicht symbolisch anbietet, dann kann das helfen, neue, positive neuronale Bahnen anzulegen. Quasi heilsame emotionale Erinnerungen zu schaffen, die die alten Wunden ein Stück weit überschreiben. Das ist mehr als nur Katharsis, also reines Rauslassen.
Korrigierende emotionale Erfahrungen durch ein Antidot, das klingt sehr kraftvoll. Welches Ziel verfolgt man damit genau und von wo nach wo bewegt sich der Patient hier?
Das Ziel ist, Zugang zu den primären Emotionen zu finden. Zu denen, die oft lange vermieden oder unterdrückt wurden. Wut, Trauer, Angst, Scham. Sie wirklich zu fühlen, sie zu erlauben, ihre Auslöser zu verstehen und die dahinterliegenden, meist unerfüllten Bedürfnisse nach Sicherheit, Anerkennung, Nähe zu erkennen.
Okay.
Die Entwicklung geht also weg von emotionaler Taubheit oder Distanzierung oder auch Überflutung hin zu einem bewussten, integrierten Erleben der eigenen Gefühlswelt. Fornegy nennt das reflektierte Affektivität.
Reflektierte Affektivität.
Ja, also fühlen und gleichzeitig darüber nachdenken können. Beides zusammen.
Sie sprachen von nonverbalen Signalen, Antidothypothesen. Die Herausforderung für die Therapeutin scheint hier ja enorm zu sein.
Ja, das ist sie absolut. Dieses Modul erfordert hohe therapeutische Kunstfertigkeit, viel Erfahrung. Es braucht das, was man vielleicht doppelte Aufmerksamkeit nennen könnte.
Doppelte Aufmerksamkeit.
Man muss dem Inhalt des Gesagten folgen und gleichzeitig wie ein Seismograph die feinsten nonverbalen, emotionalen Regungen des Patienten wahrnehmen und deuten.
Okay, das stelle ich mir schwierig vor.
Das ist es. Dann braucht es die Fähigkeit, diese Emotionen präzise und einfühlsam zu spiegeln, eine plausible Hypothese für das passende Antidot zu entwickeln, also sowas wie, was sie damals gebraucht hätten, war vielleicht jemand, der sagt, du bist nicht schuld. Und dann den Patienten sicher durch oft sehr intensive Gefühle zu begleiten, ohne dass es zur Retraumatisierung kommt. Das ist wirklich anspruchsvoll.
Puh, okay. Nach diesem tiefen Eintauchen in die Gefühlswelt kommt dann Modul 5. Mentalisierung, Metakognition. Motto, ich erkenne nicht, warum man sich so verhält und nicht, wozu mein Handeln führt. Mentalisierung ist ja das Schlüsselwort schlechthin bei diesem Ansatz. Was ist hier der neue Aspekt, der jetzt hinzukommt?
Ja, Mentalisierung ist zentral. Der spezifische Fokus hier liegt auf dem expliziten Training des kausalen Denkens über mentale Zustände.
Kausales Denken?
Ja, also über Gedanken, Gefühle, Absichten, Bedürfnisse nachdenken, bei sich selbst und bei anderen. Wir sprechen hier auch oft von der Entwicklung einer Theory of Mind, kurz TOM.
Theory of Mind, okay.
Also die Fähigkeit, sich mental quasi in die Schuhe des anderen zu stellen. Es geht darum, die Verbindung zu verstehen. Warum verhält sich Person X so? Welche inneren Vorgänge, Gedanken, Gefühle könnten dahinter stecken? Und umgekehrt, welche Folgen hat mein eigenes Handeln für meine Gefühle und die der anderen?
Verstehe.
Und dieses Verstehen wird durch ganz gezielte Fragen gefördert, die das Nachdenken anregen. Das ist quasi ein Training für den präfrontalen Kortex, für unser Stirnhirn.
Ein Training des kausalen Denkens über mentale Zustände. Warum ist es jetzt so unverzichtbar für die Entwicklung des Patienten?
Weil diese Fähigkeit die absolute Grundlage ist. Für Selbststeuerung, für eine reife Emotionsregulation und vor allem für das Gelingen von sozialen Interaktionen.
Okay.
Ohne Mentalisierungsfähigkeit tappen Menschen oft im Dunkeln, was die Motive anderer angeht. Und oft auch die eigenen.
Ja, das führt sicher zu Problemen.
Absolut. Das führt zu ständigen Missverständnissen, zu Fehlinterpretationen. Der schaut komisch, der mag mich sicher nicht. Und zu einem Gefühl der Ohnmacht oder mangelnden Selbstwirksamkeit. Man bleibt, wie es McCullen mal beschrieben hat, auf einer eher kindlichen, prälogischen Stufe des Verstehens von Beziehungen stehen.
Ziel ist also eine bessere Theory of Mind. Wie sieht die Entwicklung des Patienten aus? Von wo nach wo geht der Weg?
Das Ziel ist, eine differenzierte Theory of Mind zu entwickeln. Also die Fähigkeit, Ursachen und Folgen von Verhalten bei sich und anderen realistischer einzuschätzen.
Mhm.
Die Entwicklung geht weg von einem globalen, oft egozentrischen Denken, sowas wie, alles dreht sich um mich oder der andere meint es sicher böse mit mir, hin zu einem nuancierten, kausalen Verständnis mentaler Zustände.
Und das Ergebnis?
Das bringt Klarheit, es reduziert Konflikte und es führt zu ganz entscheidenden Erfahrungen von Selbstwirksamkeit. Aha, wenn ich so reagiere, passiert das. Wenn ich es aber mal anders mache, ändert sich das Ergebnis. Man gewinnt an Einfluss.
Und die therapeutische Klippe hierbei, worauf muss die Therapeutin achten?
Die Herausforderung ist die konsequente Anwendung dieser mentalisierungsfördernden Fragetechnik, zum Beispiel in der Situations- und Reaktionsanalyse. Man muss den Denkprozess anstoßen, aber ohne die Antworten vorzugeben.
Ah ja.
Und man darf den Patienten nicht in reine Rationalisierungen abgleiten lassen. Also dieses, ich weiß ja eigentlich das, was aber keine echte emotionale Verbindung hat.
Verstehe, das Pseudomentalisieren.
Genau.
Es gilt auch, dieses sogenannte Pseudomentalisieren zu erkennen. Wenn jemand zwar sehr klug über Psychologie reden kann, aber ohne wirkliches Verständnis oder Bezug zum eigenen Erleben. Das ist eine Falle.
Okay. Modul 6 klingt jetzt nach einem echten Entwicklungssprung. Von der Affekt- auf die Denkenstufe. Stichwort Selbstwirksamkeit. Motto: Ich kann meine Gefühle nicht regulieren, keine Problemlösung finden. Was beleuchtet dieses Modul neu?
Das Neue hier ist die explizite Einordnung dieses Schrittes als ein qualitativer Entwicklungsschritt. Das basiert auf Stufenmodellen der Entwicklung, wie bei Piaget oder auch Robert Kegan.
Kegan, ja.
Es geht darum, aus einer Phase herauszuwachsen, in der man entweder primär von Affekten und Impulsen überschwemmt wird oder im Gegenteil stark gehemmt ist. Das ist die Affektstufe. Und stattdessen die Fähigkeit zur bewussten Steuerung von Impulsen und Emotionen zu entwickeln. Und auch zur zielgerichteten Problemlösung. Das ist dann die Denkenstufe.
Okay.
Man nutzt hier auch das Wissen um die typischen Bedürfnisse und Ängste der jeweiligen Stufen. Zum Beispiel die Trennungsangst auf der Affektstufe versus die Angst vor Kontrollverlust auf der Denkenstufe. Das hilft bei der Einordnung.
Warum ist dieser Sprung auf die Denkenstufe denn so unverzichtbar?
Weil erst auf dieser Stufe eine wirklich funktionale Affektregulation und echte Selbstwirksamkeit möglich werden. Patienten hängen oft in bestimmten Lebensbereichen fest. Sie reagieren dort wie auf einer früheren Entwicklungsstufe.
Sie nannten das Entwicklungslöcher.
Genau, das nennen die Quellen Entwicklungslöcher. Man ist vielleicht im Job total kompetent auf der Denkenstufe, aber in Beziehungen reagiert man wie ein Kind auf der Affektstufe, bei jedem Konflikt.
Verstehe.
Dieser Schritt ermöglicht es, sich selbst besser zu steuern und sich selbst zu helfen, statt immer wieder von Emotionen überrollt zu werden oder passiv zu bleiben. Man wird einfach unabhängiger, handlungsfähiger.
Das Ziel ist also Selbststeuerung und Selbstwirksamkeit. Wie sieht die Entwicklung da konkret aus? Von wo nach wo?
Ziel ist klar die Entwicklung von Impulskontrolle, funktionaler Emotionsregulation und eben diesem Erleben von Selbstwirksamkeit. Ich kann Probleme lösen. Ich kann für mich sorgen.
Mhm.
Die Entwicklung geht von Impulsgetriebenheit, ich raste sofort aus, oder starker Hemmung, ich traue mich gar nichts zu sagen, beides Kennzeichen der Affektstufe, hin zu bewusster Selbststeuerung, Planungsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen auf der Denkenstufe.
Okay.
Die Metapher aus einer ihrer Quellen fand ich da sehr treffend. Man kommt aus dem Versteck unter der Treppe wieder hervor. Dahin hatte man sich wegen der alten Überlebensregel zurückgezogen. Und man betritt wieder die altersgemäße Entwicklungsstufe.
Schönes Bild. Wieder eine Herausforderung für die Therapeutin, diesen Schritt zu begleiten, nehme ich an?
Ja, definitiv. Erstens muss sie gut erkennen, auf welcher Stufe der Patient in den relevanten Problembereichen tatsächlich agiert. Das ist nicht immer offensichtlich.
Okay.
Zweitens muss sie die Prinzipien der Entwicklungsförderung nach Kegan anwenden können. Also, die alten Bedürfnisse, zum Beispiel nach totaler Versorgung, dosiert frustrieren. Gleichzeitig die Fähigkeiten der neuen Stufe, wie Selbstbehauptung, aktiv fördern. Und dabei aber die sichere Bindung, Modul 1, unbedingt aufrechterhalten. Das ist ein echter Balanceakt.
Klingt komplex.
Ist es auch. Gezielte Interventionen wie Wutexpositionen oder Selbstbehauptungstrainings können hier zentral sein. Und ganz wichtig, dieser Schritt muss gut konsolidiert werden, bevor es weitergeht zum nächsten. Das braucht Zeit.
Und damit sind wir beim letzten Schritt auf dieser Treppe. Modul 7, Entwicklung von der Denken auf die Empathiestufe. Motto: Ich kann mich nicht in andere hineinversetzen. Was rundet dieses Modul das Ganze ab?
Dieses Modul fügt den Fokus auf echten Perspektivenwechsel und Mitgefühl hinzu. Das geht jetzt über das rein kognitive Verstehen anderer hinaus, also über die Theory of Mind aus Modul 5.
Ah, okay. Es ist mehr als nur Verstehen.
Ja, es geht um die Fähigkeit, sich wirklich in die Gefühlswelt anderer hineinzuversetzen und Beziehungen als einen Wert an sich zu sehen, nicht nur als Mittel zum Zweck, um eigene Bedürfnisse zu erfüllen. Das entspricht dann der interpersonellen oder Empathiestufe bei Kegan.
Mhm.
Und ganz wichtige Voraussetzung, das betonen die Quellen immer wieder, eine stabile Denkenstufe. Man braucht ein gefestigtes Ich, Selbstwirksamkeit, um sich wirklich auf andere einlassen zu können, ohne sich selbst dabei zu verlieren.
Verstehe. Warum ist diese Empathiestufe denn unverzichtbar für ein, sagen wir, rundes Therapieergebnis?
Sie ist unverzichtbar für das Führen von reifen, erfüllenden zwischenmenschlichen Beziehungen. Und auch für prosoziales Verhalten, das nicht primär aus egozentrischen Motiven entspringt.
Wie zum Beispiel?
Naja, wie zum Beispiel die übermäßige Anpassung aus Modul 2. Die diente ja letztlich nur der eigenen Bindungssicherung. Echte Empathie ermöglicht ein Geben und Nehmen auf Augenhöhe, aus einer inneren Fülle heraus.
Okay. Ziel ist also die Fähigkeit zu echter Empathie. Die Entwicklung geht dann von wo nach wo?
Ziel ist ganz klar die Entwicklung von Empathiefähigkeit und auch empathischer Kommunikationskompetenz. Die Entwicklung führt weg von einer primär auf sich selbst zentrierten Orientierung, die ja auch auf der Denkenstufe noch vorherrschen kann, so nach dem Motto, ich setze meine Ziele durch, hin zu echtem Mitgefühl und der Fähigkeit, Beziehungen so zu gestalten, dass die Bedürfnisse und Gefühle beider Partner Raum haben und berücksichtigt werden.
Und die letzte therapeutische Herausforderung auf diesem langen Weg?
Eine ganz zentrale Herausforderung hier ist zu prüfen, ist die Denkenstufe wirklich stabil erreicht worden, bevor man diesen Schritt forciert?
Ah ja.
Warum ist das so wichtig?
Weil die Gefahr besteht, dass der Patient nur so tut, als ob. Also empathisches Verhalten quasi antrainiert hat, ohne es wirklich zu fühlen oder aus einer inneren Stabilität herauszuzeigen. Das wäre nicht nachhaltig und würde unter Stress zusammenbrechen.
Verstehe.
Es braucht also Geduld. Man muss den Perspektivenwechsel immer wieder üben. Zum Beispiel durch Fragen wie, was glauben Sie, hat Ihre Partnerin in dem Moment gefühlt? Was hätte sie vielleicht gebraucht? Und das Training empathischer Kommunikation ist wichtig. Über eigene Gefühle in der Ich-Perspektive sprechen lernen, aktiv zuhören, Verständnis signalisieren, das sind konkrete Skills. Sie haben jetzt wirklich mehrfach betont, wie sehr diese Module aufeinander aufbauen. Das klang sehr stringent. Warum ist denn diese Reihenfolge so strikt? Kann man nicht doch flexibler sein und Module überspringen oder tauschen, je nachdem, was gerade beim Patienten akut ist?
Ihre Quellen sind da wirklich sehr, sehr eindeutig. Die Reihenfolge ist zwingend, weil es eben ein Entwicklungsprozess ist, kein Baukasten mit unabhängigen Werkzeugen, die man beliebig einsetzen kann.
Mhm.
Stellen Sie sich wirklich wie eine Treppe vor. Sie können nicht auf der dritten Stufe stehen, ohne die ersten beiden erklommen zu haben. Das geht nicht.
Logisch, ja.
Die sichere Bindung, Modul 1, ist das absolute Fundament für alles. Das Verstehen der alten Überlebensregel, Modul 2, erklärt die Blockaden, warum man nicht weiterkommt. Achtsamkeit, Modul 3, ist nötig, um die aufkommenden Emotionen überhaupt wahrnehmen und aushalten zu können.
Okay.
Das Emotionstracking, Modul 4, ermöglicht dann erst den tiefen Zugang zu diesen Kerngefühlen. Die Mentalisierung, Modul 5, baut darauf auf, um diese Gefühle dann auch kognitiv einzuordnen, zu verstehen, zu reflektieren.
Ja.
Der Schritt zur Selbstwirksamkeit auf der Denkenstufe, Modul 6, braucht diese emotionale und kognitive Basis. Das geht nicht ohne. Und echte Empathie, Modul 7, setzt wiederum eine stabile Ich-Identität und Selbstwirksamkeit, also die Denkenstufe, voraus. Sonst verliert man sich im anderen oder die Empathie ist nicht echt. Ein Überspringen oder Umstellen führt laut dieser Theorie eben zu diesen Entwicklungslöchern. Man lernt vielleicht ein bestimmtes Verhalten oberflächlich, aber es ist nicht wirklich integriert, nicht verankert.
Und dann?
Unter Stress fällt man dann auf die früheren, nicht bearbeiteten Stufen zurück. Die Entwicklungsschritte, so wird argumentiert, geschehen im Sinne von Piaget durch Accommodation. Das bedeutet, es ist eine qualitative Veränderung. Das Gehirn passt quasi seine Denk- und Fühlstrukturen an die neuen Erfahrungen an.
Also keine reine Reparatur?
Nein, genau. Man wird auf jeder Stufe ein Stück weit ein anderer Mensch, mit neuen Fähigkeiten und einer veränderten Sicht auf sich selbst und die Welt. Es ist also wirklich eine Nachreifung, keine oberflächliche Reparatur.
Fassen wir das also nochmal zusammen. Die mentalisierungsfördernde Verhaltenstherapie, so wie Ihre Quellen sie beschreiben, zeichnet einen erstaunlich klar strukturierten Entwicklungsweg vor. In 7 Schritten, 7 Modulen.
Mhm.
Jedes dieser Module bringt eine unverzichtbare neue Perspektive und Fähigkeit ins Spiel. Das fängt an bei der grundlegenden Sicherheit in der Bindung, geht über das Aufdecken alter Muster, den tiefen Zugang zu Emotionen bis hin zur Fähigkeit der Selbststeuerung und schlussendlich der Empathie.
Genau.
Und die Reihenfolge ist dabei eben kein Zufall, keine Willkür, sondern folgt einer inneren Logik der psychischen Reifung. So habe ich das jetzt verstanden.
Ja, genau, das ist das Faszinierende, was Ihre Quellen da hervorheben. Es geht hier nicht primär um Symptomkosmetik, also nur darum, dass es einem kurz besser geht, sondern es geht um eine grundlegende Nachreifung.
Mhm.
Um eine Veränderung der Art, wie sie sich selbst, andere Menschen und die Welt erleben und wie sie Beziehungen gestalten. Die klare Struktur dieser 7 Module bietet dabei natürlich Orientierung und Halt auf einem Weg, der vom Patienten aber durchaus Mut erfordert und die Bereitschaft, sich auf jeder Stufe neu zu entdecken und auch herauszufordern.
Und das bringt uns zu einer letzten Frage, vielleicht für Sie als Hörer zum Weiterdenken. Wenn psychische Entwicklung und Veränderung, wie die MWVT es hier nahelegt, so strukturiert und schrittweise verlaufen kann, aufgebaut auf so fundamentalen Bausteinen wie Bindungssicherheit, Emotionswahrnehmung, Reflexionsfähigkeit, wo könnten wir denn in unserem Leben, vielleicht auch außerhalb einer Therapie, von einem ähnlich bewussten, schrittweisen Vorgehen profitieren?
Gute Frage.
Vielleicht beim Erlernen komplexer Fähigkeiten oder in unserer Karriere, in unserer ganz persönlichen Weiterentwicklung. Wo lohnt es sich vielleicht, die notwendigen Grundlagen nicht zu überspringen, sondern ganz bewusst Stufe für Stufe aufzubauen? Was denken Sie?